Hallo, liebe Kinofreunde da draußen. Ein letztes Mal haben Johannes und ich uns zusammengetan und wir haben eine neue Folge aufgenommen und alles rausgehauen, was wir noch dieses Jahr im Köcher hatten. Die Folge ist, ich würde mal sagen, ein bisschen postapokalyptisch, aber auch ein bisschen utopietisch. Utopisch. Wir haben nämlich Predator Badlands, wir haben The Running Man, wir haben Horrorfilme mit The Keeper, aber wir haben auch Zoomania, mal ein bisschen was für die Familie und noch viele, viele andere Sachen. Und da diese Folge jetzt kurz vor Weihnachten erscheint, wünsche ich euch von Johannes stellvertretend und von mir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Es wird Anfang des Jahres wieder unseren Rückblick und unsere, ich sag mal, Prediction-Folge beziehungsweise unseren Vorausblick auf das Jahr 2026 geben. Ich freue mich, mit euch in ein neues Jahr zu starten. Hab ganz viel Spaß mit euren Lieben übers Weihnachtsfest. Und ich darf euch jetzt recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe unseres Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 255 unseres kleinen Podcasts und wir sind wieder in besinnlichem Weihnachtssetting zusammen. Ich und mein allergeschätztester Mitpodcaster Johannes. Hey. Fantastisches Intro, oder?
Ja, perfekt.
Immer ungeschnitten, nicht neu ansetzen, haben wir noch nie gemacht, deswegen bleibt so drin. Wir waren in Berlin, aus musikalischen Gründen, nicht aus cineastischen Gründen, aber trotzdem waren wir im Kino. So, das ist schon mal gut. Wir waren endlich mal wieder zusammen im Kino. Jetzt ist natürlich wie immer und je die Frage, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir mit dem aktuellsten Film starten, den wir zusammen gesehen haben? Oder hast du was, wo du vorpreschen möchtest und sagst, hier ich mit Schnipsen im Unterricht?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, dann würde ich sagen, ich habe auch noch einen anderen zwei aktuellere Kinofilme, aber lass uns doch gerne starten mit Predator Badlands. Ein Film von Dan Trachtenberg. Aus Quellen weiß ich, dass der sich auskennt mit dem Zeug, hat mir ein gewisser Johannes gesagt. Und
naja, der hat jetzt halt alles andere von Predator schon gemacht, ne?
Ja, der hat Prey gemacht und dieses Killer of Killers, das du besprochen hattest.
Ja.
Ja. Okay. Lass mich die Story mal einmal so ganz kurz wrap-uppen. Wir haben einen Predator namens Deck und der ist eher so nicht der Alpha, sondern eher so ein Beta-Male. Und deswegen findet ihn in einer Alpha-Gesellschaft wie bei den Predatoren sein Vater gar nicht cool. Der soll nämlich sterben, weil er ist halt zu schwach für den Clan. Sein Bruder sagt aber, ich mag meinen Bruder, ich habe Gefühle, auch wenn wir so voll die patriarchische Gesellschaft sind. Oder vielleicht auch nicht. Ich will, dass mein Bruder irgendwie sich beweisen kann. Und dafür soll er auf einen Planeten geschickt werden und ein Viech, ein Monster, ein einheimischer Alpha-Predator hunten, den aber noch nie jemand richtig gehuntet hat. Selbst noch nicht mal der Clan-Führer, Anführer.
Der hat sogar Schiss vor ihm.
Ja, er hat sogar Angst. Und wenn er den besiegt, dann heißt das ja alles. Dann ist klar, dass er der Krasseste ist. Und gleichzeitig schwört er auch noch Rache, weil der Vater findet den Plan nicht so geil und tötet den Bruder. So, das ist das Ausgangssetting. Und jetzt haben wir halt Deck, der trifft auf seiner Reise verschiedene Charaktere, die dann mit ihm ein Abenteuer erleben. Und er ist jetzt, ja, er strumpelt über so einen Planeten und versucht da irgendwie zu überleben. Und man merkt, er ist noch nicht so ganz erfahren, aber er versucht, sich so seinen Weg als Predator zu finden. So. Wie fandest du den?
Ja, so ein bisschen belanglos, aber spaßig eigentlich. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du so eine Naturdoku schaust ohne Naturdoku. Also, du nimmst was mit, aber mehr auch nicht. Du nimmst es zur Kenntnis, dass es Pinguine im Eis gibt. Aber mehr auch nicht. Du nimmst es hier als zur Kenntnis, dass es einen Planeten gibt, der mega Killer ist. Mehr aber auch nicht, weil alles, also ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwie ein Universum stattfinden soll, weil irgendwie schreit alles momentan, dass das Richtung Universum geht. Ich weiß auch gar nicht, ob das so überlegt war, dass man Weyland Yutani da jetzt reingepackt hat. Also theoretisch ja jetzt Predator und Alien ein Universum, so genau. Ich ja verstehe.
Während die Alien vs. Predator Sachen und Predator ja meistens eher so lose zusammengehört haben, ist jetzt schon so richtig so Buch und Siegel drauf. Universen gehören zusammen. Also ich hatte ja gesagt, den, ich sag mal, fantastischen Adam Driver Film 65, der irgendwie vor 2 Jahren gekommen ist, das ist die bessere Version davon. Also wir haben so ein ungleiches Duo, was auf einem Planeten überleben muss, wo böse Dinos rumlaufen oder Monster. Und während 65 irgendwie das nie wirklich delivered, ist hier sehr viel Monstergeschnetzel und sehr viele, ich sag mal, kleine kreative Ideen. Das hat mich so ein bisschen auch an King Kong, den also nicht den Ur-King Kong, sondern den zweiten King Kong von, wer war es nochmal? Du weißt schon, welchen ich meine. Ich weiß
nicht. Du meinst da, wo der Kong Skull Island oder?
Nicht den neuen.
Oder wirklich den Peter Jackson.
Den Peter Jackson, den meine ich.
Aber die funktionieren ja alle so, ne? Die kommen auf einem fremden Grund an und dieser Grund ist halt so mega tödlich.
Genau, und der macht nichts anders.
Das sind ja eigentlich immer gleich, genau. Ja, gut, der zeigt halt eine komplett neue Welt und.
Ja, der macht halt so Spielereien, da gibt es halt Glas, also das ist halt wirklich ein sehr harter Planet. Der will schon von Anfang an zeigen, hier kommen nur die Harten in den Garten, gefressen und gefressen werden, ist das Motto. Und alles ist tödlich eigentlich. Punkt.
Ja.
Ja, insgesamt. Werden wir uns dran erinnern. Wahrscheinlich, wenn man uns drauf anspricht. Ansonsten fällt der Film halt, er tut keinem weh. Er hat jetzt aber auch nicht den Anspruch, irgendwie für die Oscars nominiert zu werden. Er ist einfach ganz nett. Punkt.
Ja. Ja, macht auf jeden Fall Spaß in der Zeit, in der er läuft. Ist jetzt auch kein überlanger Film, oder?
Nö, Stunde 47.
Ja. Guck mal, ich hätte auch da noch ein paar Minuten rauscutten können, aber muss nicht.
Sehr gut.
Ich finde es ein bisschen schade, dass der macht zum Schluss so ein paar Momente auch, wo ich denke so, ja, okay, jetzt wird's groß. Und da wird es dann leider nicht so extrem, nicht so cineastisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nicht so ein Bombast, wie ich dachte. Weißt du, wenn da zum Schluss der Roboter kommt oder der wie heißt der Alpha Predator oder so ein riesenartigen, also Kampf zwischen zwei riesigen, in Anführungszeichen, Kreaturen bekommst, hätte ich mir ein bisschen bombastischer vorgestellt. War auch nicht so krass, wie ich wollte. Naja, Predator Badlands. Mal gucken, wie erfolgreich dieser Film sein wird. Ich finde es spannend, hätte man den Android nicht einfach gemein sprechen lassen, also Englisch sprechen lassen, sondern auch einfach die Predator-Sprache übernommen. Dann hätte man den Film ja einreichen können für einen besten ausländischen Film.
Das wäre witzig gewesen.
Oder fremdsprachigen Film. Fremdsprachiger Film wäre richtig. Das wäre schon wirklich witzig. Naja. Hat dich das gestört, dass du permanent in so eine Maske geschaut hast?
Nö.
Gewöhnt man sich ziemlich schnell dran, ne?
Ja, also am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, weil ich muss dann erstmal realisieren, okay, ich gucke jetzt über 1,5 Stunden halt keinem echten Schauspieler wirklich zu.
Also ja, das ist doch ein Schauspieler
drin. Ist schon ein Schauspieler drin, aber ich gucke halt einen Predator als Main Character zu. hat man sich aber relativ schnell dran gewöhnt.
Ja.
Gut.
Wohl wahr.
Ich würde daran direkt ansetzen. Ich habe nämlich einen Film gesehen, der auch eher so mittelmäßig war. Die Neuinterpretation von The Running Man ist ja ein, also der Urfilm ist ja aus den 80ern mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle und es geht in The Running Man um eine Spielshow in einer dystopischen Sci-Fi-Welt. Und das Problem ist, die haben alle wenig Geld. Aber ein einfacher Ausweg ist halt, in so einer Spielshow mitzumachen. Und da gibt es halt verschiedene Spielshows. Da gibt es so einen großen Medienkonzern, der veranstaltet die. Aber das Hauptevent ist halt The Running Man. Und in dieser Show sind drei Protagonisten, die ausgesucht werden. Und diese werden dann von professionellen Hitmans verfolgt und wenn sie es schaffen, einen ganzen Monat nicht zu sterben, dann kriegen sie, ich weiß gar nicht, 1 Billion Earth-Dollar oder irgendwie sowas. Sie kriegen irgendeine, sie werden sehr reich. Punkt. So. Und Glenn Powell, unser Hauptcharakter alias Ben Richards, der hat eine Frau, der hat ein Kind, dem Kind geht's nicht gut. Und dann denkt er sich, scheiße, ich brauche Geld, damit meine Tochter zu einem richtigen Arzt kommt. Und eigentlich will er an irgendeiner Show teilnehmen, aber halt nicht an The Running Man. Bloß die müssen dann halt so Tests machen. Und nach den Tests sagt das Filmstudio, du bist unser perfekter Kandidat für The Running Man. Ja, und dann geht's los.
Ach, dann muss der damit machen, oder
dann, was? Dann sagt er, nee, ich mach da nicht mit. Aber dann ist natürlich der böse kapitalistische Medienmogul, gespielt von Josh Brolin. Und der sagt dann, ja, aber guck mal, wir können dem jetzt schon Geld geben, dann geht's deiner Tochter gut. Aber wer weiß, vielleicht stirbt die auch. Ja, weiß man ja nicht. Und dann manipulieren die ihn da rein, dass er das Spiel spielt.
Genau. Okay.
Und dann entspringt halt so eine Hetzjagd und er muss sich immer verstecken und dann gibt's halt so ein paar Gimmicks, dass die Jäger ungefähr wissen, wo er ist, weil die müssen ja immer so eine Videonotiz alle 12 Stunden verschicken mit einem Brief über einen Briefkasten. Und ja, also der Film macht wirklich nichts Neues, was irgendwie diesem ganzen Cyberpunk-Setting neue Impulse gibt. Er ist halt so, ja, die da oben und die armen Menschen und wenn sich die Menschen doch nur zusammentun würden und endlich mal erheben und das System stürzen. Also der ist halt so wirklich wie so ein Abziehbildchen von Sachen, die ich halt schon in den 60ern gelesen habe.
Und ja, und vielleicht funktionieren auch Dystopien einfach nicht mehr.
Ja, ich glaube, also Glenn Powell versucht zumindest alles den Film irgendwie zu tragen. Der ist schon ein sympathischer Main-Character. Also das
ja, ich meine, an den Leuten, die da mitmachen, liegt es wahrscheinlich nicht, weil eigentlich hast du...
Wir haben einen guten Cast. Also Josh Brolin, Emilia Jones, Michael Cera, Glenn Powell. Also sind ein paar gute Leute dabei. Ich finde aber, ja, aber wie gesagt, das ist so eine Art von, ja, sie haben es nicht gut in die Moderne gerettet. Also es gibt ja gute Beispiele, wo man so alte Sachen neu aufgelegt hat. Ich glaube, Tron gehört jetzt nicht dazu. Aber es gibt ja die Beispiele und The Running Man gehört leider nicht dazu. Also sie haben den gleichen Film im Grunde nochmal für ein jüngeres Publikum gemacht.
Ich habe gehört, dass der mehr näher am Buch sein soll als der alte Running Man.
Also ich fand den alten Running Man sympathischer, zumindest in meiner Erinnerung. Ich habe mir jetzt nicht nochmal rewatcht, ich wollte es eigentlich machen, aber nach dem Film war ich auch irgendwie so gesättigt. Ich finde halt, bei so Dystopien, da muss man schon neue Impulse und neue Gedankenwege auch mal setzen, damit sowas interessant ist, sonst verkommt das einfach zu so einem 0815 Action-Kino, das aber dann auch nicht wirklich mitziehen kann mit den mit den Filmen, die sich wirklich auf Action committen. Weißt du, so ein John Wick, die sagen, Story ist uns scheißegal, ich mach nur Action. Und das merkt man auch, da ist halt die Action geil und die Story ist halt, die ist halt da. Und hier ist halt, die Story ist da, aber die Action ist halt auch da. Die ist jetzt nicht außergewöhnlich gut.
Ja, mal gucken. Mal gucken, wie er performt, weil ich glaube, der geht gerade komplett unter, der Film. Das wird dann wohl der letzte Running Man sein.
Ja, hat sich ausgewandt. Gut.
Ja, wie gesagt, ich denke auch, dass Dystopien einfach nicht mehr funktionieren.
Ich glaube, Dystopien funktionieren sehen. Noch, die müssen halt bloß noch härter werden.
Weiß nicht, ich glaube...
Dystopie ist ja auch ein großes Setting. Ist,
ja, ja, klar.
Ist Warhammer 40k eine Dystopie? Ja. Rein objektiv gesehen wahrscheinlich ja. Aber würde man das noch unter so einer klassischen Dystopie zusammenfassen? Oder ist das schon eher...
War schon komplett fantastisch, ne?
Ja, das ist halt die Frage. Oder also muss eine Dystopie einen Bezug zur Realität haben?
Ja. Finde ich wohl.
Okay. Johannes hat gesagt, also Medienstudenten, ihr habt eure Definition. Könnt ihr so in eure Masterarbeit schreiben.
Also wenn das eine komplett fantastische Welt ist, weißt du, sagen wir
ja,
mal
trotzdem so kann ja zum Beispiel Herr der Ringe eine Dystopie sein, das meine ich.
Herr der Ringe eine Dystopie sein?
Also ich finde auch fantastisch, also es kann ja was dystopisch sein, was nicht unbedingt real
ist. Ja, auf jeden Fall, für die Leute in der Welt auf jeden Fall, aber ich meine, das funktioniert ja für uns schlechter, wenn es jetzt komplett fantastisch ist. Ich meine, theoretisch ja Sausage Party eine Dystopie.
Ja. Ja, aber ich finde zum Beispiel Cyberpunk, also als Spiel, ist mir auch noch zu weit weg, dass ich da wirklich Parallelen ziehen kann. Ja, okay, da gibt es Großkonzerne, die immer mächtiger geworden sind. Aber das ist mir doch ein bisschen zu weit weg von der Realität gerade. Und da gibt es dann wahrscheinlich andere, die sagen, ich sehe das, aber das ist schon sehr nah.
Deswegen. Ja, vielleicht sind es auch immer eher die Versatzpunkte, die dystopisch sind. Dann kann wirklich alles eine Dystopie sein.
Aber naja, gut, ich spreche gleich noch über eine Utopie, aber hast du da noch was?
Was du ich habe was geschaut im Kino, ja.
Ja, dann
ich habe Keeper geschaut, falls du dich an Keeper erinnerst.
Ja, das war der Trailer, der mich unfassbar fasziniert hat und den ich eigentlich gucken
wollte. Der zweite Trailer spoilert schon
extrem viel. Da bin ich nicht zu gekommen. Aber dieses widerliche, haarlose Viech.
Ja, oh mein Gott, ist das unangenehm. Keeper ist halt einfach so ein... Ja, der zweite Trailer spoilert schon eine ganze Menge. Deswegen, also im Keeper geht es halt darum, dass da ein Couple in den Wald fährt und da so ein, die sind schon ein Jahr zusammen, aber irgendwie sind noch ein bisschen distanziert. Und die wollen jetzt einfach Zeit miteinander verbringen in ihrer Waldhütte, von dem Mann die Waldhütte. So, und irgendwie ist da aber alles ein bisschen seltsam. Und dann beginnt einfach erstmal so eine Art Geisterfilm. Okay. So ein bisschen geisterhaft, so ein paar übernatürliche Sachen. Unsere Protagonistin, die werden böse Streiche gespielt, sagen wir mal so. Und bis das dann im Climax komplett abdreht. Also im Climax wird es dann super weird. Und ich sag mal so, über den ganzen Film ist dieser ganze Horror, ich weiß nicht, da gibt es Leute, die finden das extrem scheiße. Dieser ganze Horror ist nur für den Zuschauer da. Also wir sehen wirklich den Horror. Sie spürt mehr oder weniger nur, dass da was ist, dass da irgendwas ganz seltsam ist. Die sieht nicht, dass das übernatürlich ist, aber wir als Zuschauer sehen schon, dass da schon...
Aber nicht das klassische,
übernatürlich ist.
Sie sitzt auf der Couch im Hintergrund, dunkle Tür, hallo, ich bin der Geist.
Ja, so in etwa. So in etwa gibt es so ein paar Szenen, die sind manchmal weniger gruselig, manchmal sind die extrem unangenehm. Und zum Schluss kriegst du dann ein Design von Geistern, Monstern, weiß nicht genau, was da sind. Die sind super creepy. Also du siehst ja dieses Bild, was es da schon gibt von dem einen Trailer, der schon ein bisschen mehr spoilert. Da siehst du ja schon, wie die Viecher aussehen.
Ja.
Es ist freaking unangenehm. Das ist nicht mal der Schlimmste. Da gibt es noch welche, noch andere. Die haben alle irgendwie so ein paar Gimmicks, die Viecher. Ja, der ist dann aber auch so, dass der nicht viel erzählt, ne? Also du
Weil
kannst
ich
dir von
ja.
vornherein schon daran von ausgehen, worum es geht. Und das spielt der Film halt einfach nur zu Ende.
Was ich ja super interessant finde, ist, dass die Bewertungen zu dem Film super gemischt sind. Also sie sind wirklich Peak 50%. Die einen geben dem 4 von 5, die anderen geben dem, ist einfach nur Scheiße. Dann gibt es Leute, die sagen, also wirklich Reviews von Kritikern, die sagen, ja, hat Spaß gemacht. Und die anderen sagen, boah, war Kacke. Deswegen, wo ist die Wahrheit? Ist sie in der Mitte? Ist sie
Ja, wahrscheinlich.
50%? Oder war der Film, also rein vom Kreaturendesign, was ich auf dem Trailer gesehen habe, das wäre das, was mich in den Film reingezogen hätte. Wenn natürlich jetzt der Film den ganzen Rest gar nicht liefern kann, dann ist
Ja,
natürlich
der
blöd.
wiederholt sich, in der Mitte, wiederholt er sich, da ist ein bisschen zu lang. Da hätte ich auch für rausgeschnitten, weil es relativ klar ist, worin du möchtest. Aber eigentlich ist der dann ziemlich straight, der Film. Der geht ziemlich gut runter.
Ist das
Du
vergleichbar
hast,
mit so
natürlich
einem
ist der.
Together? Also jetzt nicht
Ja,
von
ein
natürlich nicht von der
bisschen.
Prämisse, also ne, wir haben zwei, die ziehen aufs Land, also die Prämisse eine andere, warum sie aufs Land ziehen, aber so dieses Pärchen und vielleicht Konflikte oder spielt das gar
Ja.
keinen, also dieses Übernatürliche ist komplett losgekoppelt von den Pärchen, die sind halt einfach im falschen Haus gelandet.
Nee, der Pärchen ist schon, also es gibt schon einen Grund, warum die da sind. Und sagen wir so, es wird auch ziemlich schnell klar, dass da ein Teil des Pärchen nicht ganz koscher ist. Also, Together haben ja beide das Problem zusammen. Ne?
Ja.
Wir haben das Together, ne? Das Problem ist, haben sie zusammen. Hat nur sie das Problem. Weil der Mann haut irgendwann mal ab. Und dann fängt es erst an. Und ja, also die Frau ist hier komplett allein unterwegs. Insgesamt ist der Entwicklungsprozess von dem Film auch relativ interessant, weil dieser Film wurde einfach gedreht während The Monkey. Das ist ja der Osgood Perkins Film, der davor war, auch dieses Jahr. Ja, der hat richtig gearbeitet dieses Jahr. Weil diese Director Strikes waren, nicht Director Strike, diese Artist Strikes. Die Leute konnten von der Gewerkschaft halt nicht mit amerikanischen Schauspielern drehen. Deswegen sind hier nur Kanadier. Komplett kanadischer Film.
Okay, ist an sich
Genau,
nicht
er hat
schlimm.
sich gedacht, die Mutter in The Monkey ist unsere Protagonistin hier. Ist gedacht, auch mit der macht Film Spaß. Ich drehe mal einen kompletten Film mit ihr. Das ist jetzt der Film geworden. Jo, das ist richtige Arbeitsmaschine, der Kerl. Ja, aber das war's dann auch. Ne? Also der Film ist jetzt, der reißt jetzt keine Bäume aus. Aber ich mochte den eigentlich ganz gerne, weil ich den so unangenehm fand. Der hat so dieses Haus im Wald-Feeling und der hat ein ganz komisches Haus. Also das ist so mit spitzen oder hohen spitzen Ecken. Weißt du, so als wenn die direkt unterm Dach sitzen. Aber der Dach hat ist ganz spitzes Haus. Ich kann es nicht, weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Er ist
Okay.
ganz komisch, ganz creepy, dieser Film. Lohnt sich
Ist
schon, kann man
schon,
mal
ist natürlich
angucken.
schon ein kleinerer Film, ne?
Ja, aber das heißt kleinerer Film. Ja, ist schon Low Budget eher. Beziehungsweise,
Mein,
ja, ich drehte halt sich nur um diese vier Leute, ne?
war
Vier Leute
ja,
spielen.
also von Oz Perkins. Das ist natürlich auch schon ein Name jetzt, allein durch Longlegs. Aber interessant, cool.
Ja,
Muss
ich
ich mir
finde
vielleicht mal
den.
angucken, wenn es im Streamer ist. Ich will jetzt nicht nach Hachenburg fahren, um den Film zu gucken. Der läuft nämlich leider nirgendwo mehr. Oder ich muss gleich
Ja,
mal
der lief
genau
auch nur
gucken.
nachts bei uns hier im Kino.
Hätte ich schon
Auch
noch
immer
mal
nur
Bock drauf.
einmal die Woche. Einmal die Woche um 22:45 Uhr. Aber ich war sehr schreckhaft an dem Tag. Der hat mich ja wirklich alles bekommen.
Okay.
Der hat keine. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich würde sagen, der Film hat vielleicht zwei, drei Jumpscares. Aber das war's dann auch. Es ist nicht jetzt so ein Jumpscary-Movie, wo die ganze Zeit einfach nur buh, Jumpscare, buh. Nee, das ist schon so eine unangenehme, schleichende Angst, die so kommt.
Hey.
Der wird auch gerne als Slowburn bezeichnet. Und ja, so würde ich ihn auch bezeichnen, weil zum Schluss hast du da einen Waldbrand. Weil das wird dann so übernatürlich, das ist schon. Hui. Also, wenn du am Anfang nicht auf deine Horror-Fantasien kommst, kommst du immerhin zum Schluss da noch drauf.
Okay, sehr cool. Muss ich mir angucken.
Ja.
Auf Streamer.
Ja, genau. Einfach auf den Streamer warten. Also, der spielt jetzt natürlich nicht in der Riege von so einem Longlegs, okay, ne?
Dann, ich habe noch einen Film aus dem Kino. Mal gucken, ob du ihn errätst. Ich sag dir jetzt Worte und du sagst mir, welchen Film du meinst, das ist. Also, was heißt Worte? Ich gebe dir Tipps. Hat 1 Milliarde Dollar eingespielt.
Eine Milliarde Dollar eingespielt?
Ja. Schränkt zumindest schon mal die Anzahl an Filmen ein. Shakira ist auch mit dabei.
Du hast Zootopia geschaut.
Richtig. Zootopia heißt ja nur im Englischen. Bei uns heißt er Zoomania. Warum auch immer, weiß ich nicht.
Okay.
Ich habe Zoomania 2 geguckt. Riesiger Erfolg für Disney. Also riesiger Erfolg.
Ja.
Ja,
guck mal, da passt die Utopie ziemlich gut drauf, oder?
Genau, da passt die Utopie ziemlich gut drauf, weil Zoomania oder Zootopia, je nachdem.
Ja, guck, aber ich sag ja, Dystopien funktionieren nicht. Utopien, ich glaube, der Film, du sagst, 1 Milliarde hat er schon eingespielt.
Ja, ist es eine Utopie oder ist es eine Dystopie? Denn der Film macht eine Frage auf. Unser erfolgreiches Duo aus unserem Häschen und unserem Fuchs sind ja jetzt
Judy Hopps und Nick irgendwas.
Wild. Die haben ja den Fall gelöst und sind jetzt anerkannte Helden. Aber der Polizeichef sagt, ich kriege hier keine Sonderbehandlung. Ihr müsst euch trotzdem weiterhin ans Protokoll halten. Und die sind ja eher so, nee, wir müssen hier Fälle mal anders lösen. Und jetzt kommt ein Fall auf. Denn was hat im ersten Film die ganze Zeit gefehlt? Kommt man eh nicht drauf, wenn man drüber nachdenkt. Aber was hat gefehlt? Es gab nie Reptilien. Es sind nirgendwo Reptilien vorgekommen. Es sind ja auch Tiere. Und in Zoomania sind ja diese verschiedenen Klimazonen. Es gibt die Wasserzone und die Schneezone und die Wüstenzone, damit alle Tiere in einer großen Stadt leben, wie eine große Utopie. Aber irgendwie fehlt da was. Ja? Irgendwo sind die ganzen Reptilien. Und dann entspinnt sich so eine Geschichte, wo es dann auch so heißt, ja, diese Reptilien sind alle nicht da, die sind illegal, das sind Immigrants. Nein, also so wird es nicht gesagt im Film. Aber die sind halt nicht, die sind nicht erwünscht. Und dann
haben die den ganzen ersten Teil keine Reptilien gezeigt?
Ich habe den ersten Teil nicht Frame für Frame geguckt, um das zu überprüfen, aber ich glaube den jetzt einfach mal. Und da entwickelt sich dann so eine Geschichte draus und natürlich wieder ein tiefgreifender Fall, weil irgendwas ist hier komisch, irgendwas ist off. Und ja, jetzt geht unser Ermittlungsduo wieder auf Reise, um herauszufinden, weil es gibt es gibt Spuren auf eine Schlange, die sich in Zoomania rumtreibt. Es gibt Spuren über einen größeren über eine größere Verschwörung, die im Umgang ist. Und ja, ich meine, es ist Zoomania. Also ist jetzt kein deeper Thriller, ist einfach ein spaßiger Familienfilm, wo wahrscheinlich sowohl die Eltern als auch die Kinder Spaß haben, ist ja so der Standardspruch. Und ja, der hat einfach Spaß gemacht. Das ist so ein leichtherziger Film, den kann man so weggucken. Gut animiert, viele kreative Ideen, wirklich viele witzige Charaktere noch dazu genommen. Es gibt jetzt so ein Verschwörungsideologie-Biber, der halt immer so, ich würde schon fast sagen, Ken Jebsen-Style-Videos aufnimmt von irgendwelchen Verschwörungen. Und der hat ja auch die Verschwörungen halt der Reptilien und so. Der ist schon ganz amüsant. Und macht einfach Spaß. Das ist super schwierig, solche Filme wirklich zu reviewen. Ich glaube, entweder man mag die oder man mag die nicht. So eine Art von Animationsfilm. Aber das ist ja auch ein Film, der kommt jetzt nicht von Pixar, sondern von Disney selber. Und ich bin der Meinung, dass wirklich Zoomania die beste aktuell laufende Disney-Reihe ist, die mir einfallen würde, wenn ich an Disney
animiere. Ich habe 10 Jahre Zeit gelassen für den zweiten Teil.
Das merkt man aber auch. Also der Film, also ich meine, jetzt merken sie es auch an den Zahlen. Und wenn man sich so anguckt an Animationen, was sie so gemacht haben, war der letzte Jahr Vaiana 2 und Wish und Strange World und Encanto. Die waren alle gut, die sprengten so diepe Themen an. Aber ich glaube, die Leute, die zieht's einfach mal ein bisschen zu Eskapismus. Ja, hier werden auch solche Themen angesprochen, so, also aber so ganz leichtherzig. Man macht so. Das
ist ein Kinderfilm, ne?
Ist, ja, natürlich ist ein Kinderfilm, aber man versucht trotzdem aktuelle Themen zu nehmen. Und ich würde es jetzt denen mal noch nicht mal vorwerfen, als so wegducken, weißt du, dieses, ja, okay, wir dürfen nicht zu politisch werden, sonst kriegen wir wieder auf den Deckel von irgendwelchen Leuten, die wahrscheinlich wieder super komische Ansichten haben und dann boykottieren die wieder und dann haben wir wieder Stress. Aber ich finde, die nehmen sich Themen, schaffen die super leichtherzig mit viel Humor und einer guten Animationsstil zu erzählen und dadurch entsteht einfach ein fantastischer Kinderanimationsfilm. Deswegen Zootopia 2 oder Zootopia 2, große Empfehlung von mir. Ich meine, der wird jetzt irgendwann auf Disney Plus aufsteigen. Da wird er wahrscheinlich genauso gut anguckbar sein wie im Kino. Ich bin der Überzeugung, solche Filme, die muss man nicht auf der großen Leinwand gesehen haben, um damit Spaß zu haben. Also die ziehen meiner Meinung nach nicht so viel davon, dass sie im Kino geguckt werden. Aber das macht sie trotzdem nicht zu schlechteren Filmen. Deswegen Zootopia 2 von mir eine große Empfehlung.
Nein.
Gut.
Perfekt.
Ja, gibt nicht so viel zu sagen. Gut. Hast du noch was für uns?
Ich habe auch noch was Aktuelles.
Hau raus.
Nach dem Keeper. Vielleicht hat auch was viel mehr Leute interessiert als The Keeper. Ich habe nämlich Stranger Things den ersten Part der 5. Staffel geschaut.
Ui.
Die
Frage, die mich interessiert, ist: Ist es die letzte Staffel jetzt?
Ja, soll ja die letzte Staffel sein. Also, momentan ist es ja so, dass diese Staffel aufgeteilt ist in den ersten Part, kam jetzt Anfang Dezember raus, dann den zweiten Part, der kommt am 24. Dezember raus, das sind nochmal 3 Folgen. Und dann das Finale, das eine lange Folge, also wahrscheinlich einfach wieder ein Film, kommt irgendwann, ich glaube im nächsten Jahr oder am 31. oder so, ich habe keine Ahnung, kommt auf jeden Fall auch, die in der nächsten Zeit kommt der auch raus. Und danach mit soll dann Stranger Things abgeschlossen sein, zumindest diese Hauptserie. Ich kann mir vorstellen, dass die sich dann sagen, Tales from the Stranger Verse. Und dann geht es darum, dass wir vielleicht Geschichten in Hawkins heißt ja, glaube ich, die Stadt, Geschichten in Hawkins kriegen zur Jetztzeit, weil das spielt ja alles in den 80ern.
Ja.
Übrigens, teilweise funktionieren da Sachen nicht. Ich habe nicht gerafft, wie alt die Charaktere sein sollen, weil die sind halt alle älter. Alle älter geworden. Und die sollen halt immer noch irgendwie zur Schule gehen und manche davon sollen zur, wie heißt diese Vorschule in Amerika? Also nicht diese, nicht irgendwie so eine Grund... Middle School, ist das?
Ich glaube, das ist halt Primary School, Middle School und High School.
Ja, auf jeden Fall. Hast du da die Schwester von dem... Boah, ich weiß gar nicht, wie unser Protagonist heißt. Die spielt jetzt eine größere Rolle.
Mhm.
Weil die wird von den Superschurken entführt und die ist irgendwie in so eine, lass es Middle School sein und das ist halt so ein Spielplatz und alles ist irgendwie so sehr kindlich gehalten, aber die sieht nicht sehr kindlich aus. Und demnach, weil die dementsprechend alt ist und die gleichen Schauspieler verwendet haben, sehen alle anderen Kids in deren Klasse auch einfach so aus wie sie.
Okay.
In ihrem Alter.
Und das ist jetzt kein seltsam. Stilmittel.
Nee, also ich glaube, das liegt einfach daran,
dass... Du denkst nicht, dass es gewollt ist, dass es diesen Awkward-Effekt macht, sondern es ist einfach so, weil die so besetzt sind.
Ja, weil die so besetzt sind seit Staffel 1. Ne? Und der Staffel 1 ja auch schon wieder ein bisschen her ist und die Leute werden ja auch nicht jünger. Aber die Geschichte ist nicht gleichzeitig schnell mit angestiegen. Naja, um mal kurz abzuholen, nach Staffel 5 ist, Staffel 4, sorry, ist geendet mit so einem kataklysmischen Event um die Kleinstadt. Da ist der Boden aufgerissen. Und ja, hört sich schon schlimm an, ne? Ist ja schon ein großes Event, was passiert.
Also Stranger Things hat mich Staffel 1 verloren. Ich weiß, es gibt irgendein kleines Mädchen, was glatzköpfig ist und Eleven heißt. Und irgendeine komische Forschungsstation. Und ab da, das waren, glaube ich, die ersten 2, 3 Folgen. Ich weiß gar nicht, wieso. Es hört sich ja, also Stranger Things hört sich als Serie auch gar nicht so scheiße an. Aber ich habe irgendwie, ich habe nie diesen Sprung geschafft in die Serie. Deswegen habe ich sie nie gesehen. Deswegen ist das für mich alles
so. Wenn du schon an Staffel 1 scheiterst, brauche ich dir gar nicht die weiteren Staffeln empfehlen. Weil 1 ist mit Abstand die beste. Und wenn es daran scheitert, dann...
Ja, aber ich habe auch nie Dark geguckt. Also irgendwie diese Mystery Netflix ist irgendwie wie Gift für mich. Ich weiß auch nicht wieso. Die sind, also Dark und Stranger Things sind ja auch von Kritikern und Preisen gelobt. Ist ja nicht so, als wenn das übelster Scheiß ist. Aber irgendwie, ich habe da nie so die Connection zu gefunden zu diesen Serien. Vielleicht irgendwann, wenn die so richtig Asbach uralt ist, dann gucke ich da nochmal rein, aber. Ja, aber du sagst, kann man jetzt, also was ich von dir ja mitgenommen habe, ist nicht so, also Staffel 1 ist die stärkste. Ist denn Staffel 5 jetzt die schwächste? Klassischerweise funktioniert da so die Kurve. Nein. Oder nein, zieht die wieder ein bisschen an?
Die zieht wieder ein bisschen an. Ich fand die auch schon besser als die vierte, also bis jetzt, keine Ahnung, wie es weitergeht. Die vierte hatte so einen Sideplot mit so einem Russland-Gefängnis. Das fand ich so boring. Also ein Gulag in Russland. Auf der anderen Seite der Welt. Mhm. Ja, ey, keine Ahnung, fand ich so boring. Also wirklich. Dann sind alle Charaktere irgendwie gesplittet. Die sind halt, weil du hast ja irgendwie auch schon 1000 Charaktere. Du hast da Team, was interessant ist. Dann hast du die Eleven, die uninteressant ist. Und dann hast du Hopper, der halt, der, wie heißt der nochmal? David Harbour, Schauspieler. Der mal so interessant ist. Also ich finde, die größte Schwäche an Stranger Things ist, dass Millie Bobby Brown irgendwelche Sonderkräfte hat und irgendwie wie so ein, wie der letzte Einhorn behandelt wird und darum jietet. Während die Kids halt ohne sie halt selbst sehen müssen, wie die gegen diese Übermacht von der Dämonenwelt ankommen. Was für mich immer der interessanteste Part ist, also wirklich, die Protagonistin ist die beschissenste Charakter und stört irgendwie nur. Jetzt kommen sie alle wieder so ein bisschen zusammen. Aber ja, also momentan, ich wollte gerade anfangen, die Welt, also der kataklysmische Event, jetzt kommt halt die Regierung und die Regierung hat einfach Stahlplatten auf die Risse gemacht. Übrigens, die Risse, die führen vielleicht wahrscheinlich direkt ins Upside Down oder so, keine Ahnung. Da haben sie einfach Stahlplatten drüber. Ja, genau. Da haben sie einfach Stahlplatten drüber gemacht und dieses komplette Gebiet abgesperrt. Also keiner kommt mehr aus dieser Stadt raus. Also die ganze Stadt ist eingesperrt. Am Anfang habe ich gedacht, so, jo, okay, das wird jetzt noch wichtig. Nö. Außer, dass eine hohe Militärpräsenz in der Stadt auf einmal ist, ist eigentlich alles relativ unrelevant. Jetzt machen die irgendwie Dungeon Crawls, nennen die die. Weil da, wo der größte Riss von dieser Welt war, da ist halt auch das Militär. Da versuchen die sich reinzuschleichen, um halt in dieses Upside Down zu kommen. Also in diese Anderswelt. Und da machen die halt so heistmäßig, machen die so Planung, um da reinzukommen. Und hier gibt es so ein paar wirklich coole Ideen. Weißt du, einmal kommt hier das Monster aus dem ersten Teil, kommt ein bisschen häufiger wieder vor. Der mag Gorgon, was er wahrscheinlich schon mal irgendwo mitgekriegt.
Ja.
Aus Fortnite oder so. ja, es gibt in der, ich glaube, die dritte Folge ist momentan meine Lieblingsfolge von 4, ne? Es gibt 4 Folgen. In der dritten Folge so ein Heist um dieses, um einen Angriff von so einem Demagogon auf ein Kind. Das war Derek. Ein Neuzuwachs zum Cast ist halt einfach so ein Arschlochkind. Und ist aber der beste Charakter mit. Der soll entführt werden von einem Demagogon. Demagogon? Ich weiß gar nicht. Und die versuchen das halt zu verhindern. Und das aber sehr spektakulär mit einem Haus auseinandernehmen. Das ist so ein bisschen Kevin allein zu Haus-Vibes. Nur halt mit so einem Monster. Ich finde, funktioniert momentan. Das war so meine Highlight-Folge. Dann passiert ziemlich viel noch in so einer Traumwelt. Die habe ich aber bis jetzt noch nicht gerafft, weil eigentlich macht er diesen Vault-Gedanken auch, weißt du, wie diesen. Wie heißt das denn nochmal? Das, was die bei Disney immer gerne verwendet haben. Dieses, hier, wir haben diese komische neue
LED-Wall
und ja, ich weiß, den Scheiß machen die damit und die sind da in so einer Höhle und das wirkt alles so Studio, das ist schon ekelhaft. Ich habe keine Ahnung, wo die hinwollen. Aber wie gesagt, ist ja auch erst die erste Part der letzten Staffel.
Es wird doch bestimmt noch eine Auskopplung von geben, okay. Oder? Also wenn jetzt die Serie vorbei ist, die ist so erfolgreich gewesen, Stranger Things.
Ja klar.
Wir sind über einen Kuhdamm gelaufen in Berlin und haben Stranger Things Pop-Up Store gesehen. Also da habe ich wenig Serien bis jetzt gesehen.
Ja, wobei. Also meiner Meinung nach ist, glaube ich, das Beste, was jetzt passieren kann, ist, wenn die diese Serie zu Ende bringen. Eure Kinder sind zu alt. Funktioniert nicht. Also die Kinderdarsteller sind zu alt. Mach einfach irgendwie so ein One-Shot. Ne, hier, ihr seid doch Dungeons & Dragons-Fans. Macht doch so ein One-Shot-Abenteuer mit irgendwelchen Kindern in einer anderen Zeit. Kann ja auch in Hawkins alles gerne stattfinden. Aber gibt ja auch noch, oder von mir aus, lasst es in einem anderen Land passieren. Keine Ahnung. In Russland. Wird ja diese Risse wohl überall irgendwie geben. Ja. Naja, keine Ahnung. Denkt euch was aus, aber ersetzt eure Darsteller, weil die carry die Scheiße nicht mehr. Oder die sind jetzt langsam zu alt, weil hier dieser. Ach, ist faszinierend, weil du siehst die Jungs und du denkst dir, ne, die sind nicht so alt, wie sie sein sollen. Nee, da ist dieser eine, der sieht schon so erwachsen aus. Der hat so den Schub bekommen und puff, erwachsen. Wie heißt er denn? Lucas heißt er. Das ist der Caleb McLaughlin.
Caleb McLaughlin? Ja, wie gesagt,
keine Ahnung. Ja, ich habe das gerade gegoogelt, sonst hätte ich es ja auch nicht gewusst. Der Typ. Muss man einfach googeln. Caleb McLaughlin. Laughlin. Guck dir mal an, wie der ausschaut und dann sagt man so, ja, das ist ein Kind, der ist in der Highschool.
Ja, genau. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
Ja. Ja, und das soll ich jetzt vertrauen, oder was? Ja, genau. Zähl mir was vom Pferd. Naja.
Aber du willst dann nochmal berichten, wenn der Epos vorbei ist.
Ich berichte es nochmal, wenn es zu Ende ist.
Sehr schön. Also, Stranger Things, es geht weiter. Genau. Gut. Ich kann dann ganz kurz mal einwerfen. Ich habe ja was nachgeholt. K-Pop Demon Hunter, auch Netflix. Das war ja so noch ein krasserer Hype. Also, ich meine,
zumindest war das der größte Erfolg.
Als ich zum 86. Mal das Lied im Radio hören musste, dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mir den Film auch mal angucken. Und ja, ist cool. Ich kann ja gar nicht so viel zu sagen. Ich kann verstehen, woher der Hype kommt, weil da sehr viele popkulturelle aktuelle Trends zusammenfließen in einem Film. Also es ist auch, also rein auf dem Reißbrett gesehen, rein aus Marketing-Sicht, aus meiner Marketing-Sicht ist halt das der perfekte Hype-Film. So. Aber zusätzlich dazu, man kann natürlich nicht nur einen Film künstlich hypen, ist halt auch noch gut gemacht. Und das ist halt eine Mischung, die dazu geführt hat, dass K-Pop Demon Hunter, glaube ich, so unfassbar erfolgreich geworden ist. Und das Witzige ist ja, hatten wir auch kurz drüber gesprochen im Zug, Die Frage ist, wieso hat Sony das nicht vorher schon erkannt? Also wie. Und die Frage ist, bleibt die Serie jetzt bei Netflix? Ja. Oder wandert die später nochmal rüber? Also hat Netflix sich da einen Vertrag geholt, nur für diesen einen Film? Oder sind zukünftige K-Pop Demon Hunter Sachen auch bei Netflix erhältlich? Oder sagt Sony jetzt so, ja, vielleicht haben wir aus unseren Fehlern gelernt. Weil Sony musste ja ein paar Nackenschläge dieses Jahr einstecken. Ja. Punkt. Mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Ich bin gespannt. K-Pop Demon Hunter 2 ist ja angekündigt für, ich glaube, in 2 Jahren, 2027 soll der kommen. Ja. Gut, Johannes, hast du noch was?
Ja, ich habe tatsächlich noch eine Kleinigkeit. Auch eine Bestand, also eine Serie, die noch aktuell läuft. Und ich habe die aktuellste Folge auch noch nicht gesehen. Aber ich habe The Mighty Nein angefangen.
Oh.
Nein, N-E-I-N geschrieben. Naja, also nicht, die sind nicht neun, die sind einfach nur nein. Das bisschen, also das ist die neue Amazon-Serie basierend auf die Dungeons and Dragons, da sind sie wieder. Oder also sagen wir es, Dungeons and Dragons Geschichten von der Critical Role Gruppe, die ja sowieso ziemlich erfolgreich momentan sind. Vox Machina war ja die Serie mehr oder weniger vor. Jetzt sind die gleichen Sprecher, nur in anderen Rollen. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Welt ist, aber lasst es von mir aus die gleiche Welt sein. Ja, die finden jetzt hier, also es ist wieder eine Gruppe aus mehreren Leuten, ich glaube 7 Stück, die zusammen halt mehr oder weniger ein Abenteuer erleben.
Mhm.
Und hier geht es größtenteils darum, dass da irgendwie ein Heist stattgefunden hat, in dem von so einem Elfenvolk ein Artefakt geklaut wurde, das MacGuffin-Artefakt. Das Artefakt kann wohl so viel, wie wenn das Elfenvolk sterben würde, dann wird hier die Seele eingefangen und du kannst damit einen neuen Körper mit dieser Seele bestücken. Mhm. Also sozusagen leben die dann für immer. Ja? Das ist so der Plan von denen. Solange die halt dieses Artefakt haben. Oder dieses Artefakt gestohlen wird, ist halt Arsch. Und jetzt kommen halt unsere Abenteurer zusammen. Ich weiß noch nicht, wie die auf dieses Artefakt stoßen werden. Weil momentan haben die gar keine Verbindung dazu. Also die haben eine Verbindung dazu, aber keine große Verbindung dazu. Die haben halt alle einzeln selber irgendwelche Probleme. Und ja, die sind jetzt halt einfach mehr oder weniger zusammengekommen, um ihre Probleme, um jeweils ihre eigenen Probleme zu lösen.
Mhm.
Und dann passieren halt Dinge oder die Vergangenheit holt sie ein. Man kennt's. Es funktioniert immer gleich. Aber es ist
eine besser sehr als amüsante Vox Machina. Serie.
Es ist besser als Vox Machina. Man muss sagen, Vox Machina hatte mich irgendwann nicht, weil die haben irgendwie 3, 4 Staffeln gehabt. Und jede Staffel hatte immer diesen einen Moment, wo ein Charakter kurz vorm Sterben ist und dann passiert doch nichts. Und das, ja, das funktioniert vielleicht beim ersten Mal, aber wenn du es dann irgendwie 4-mal oder 5-mal machst und teilweise in der Staffel 2-mal, ja, ich kann sein, dass es in der D&D-Grunde, die hatten, tatsächlich so war, weil die Scheiße gerollt haben, ist ein Charakter gestorben oder so. Oder fast gestorben. Kann gut sein, aber für die Serie klappt's nicht. Für die Serie nimmt dann die Spannung raus. Und momentan sind die Stakes halt noch nicht, also die Stakes sind theoretisch schon sehr high, aber die sind noch nicht so hoch.
Mhm.
Und deswegen klappt das momentan noch sehr gut. Ich finde, die Charaktere sind spannend. So ein bunter Haufen. Und auch witzig ist, ein Charakter spricht eine fremde Sprache, die niemand versteht. Oder ist einfach Deutsch. Also du kannst dir vorstellen, den Charakter gespielt hat, der spricht die Rollen ja auch. Ne? So funktioniert das ist ja, dieser Cast von Critical Role sind alles Synchronsprecher.
Mhm.
Natürlich übernehmen die ihre eigenen Rollen. Das macht ja nur Sinn, ne?
Ja.
Und der eine Sprecher hat halt gesagt, so, ja, ich spreche eine fremde Sprache, die nennt sich dann irgendwie Versisch, keine Ahnung, nagel mich nicht drauf, ich weiß nicht, ob es wirklich so heißt. Irgendwie so, und das ist halt einfach Deutsch. Also er redet, es gibt eine Folge, wo die einfach wirklich Deutsch miteinander reden, aber das ist so ein Deutsch, wo du merkst, so, ja, okay. Ja. Es sind halt Amis, ne, die versuchen Deutsch zu sprechen, aber
hast du,
jetzt, du verstehst jedes Wort.
Das ist jetzt
du
ein verstehst bisschen jedes, Hardcut, und dann kommt dann, aber hast du den Trailer zu Goebbels gesehen?
Nee.
Mit, oder nee, Nürnberg, Entschuldigung, nicht Goebbels. Nürnberg, wo Russell Crowe in der Hauptrolle als Goebbels über die Nürnberger Prozesse, und er redet auch Alter, Deutsch.
Ich hab gesehen. Ja, nee, ich hab den nur gesehen. Ich hab nur gesehen, dass darüber gesprochen wurde, habe aber nicht mir angehört.
Das hat mich bloß dran erinnert, weil da merkt man sofort, ja, okay, der hat halt einen deutschen Text vorgelesen mit einem Sprachtrainer, aber der hat halt noch nie im Leben Deutsch gelernt. Der hat keine Ahnung, was er gerade sagt.
Ja, ist hier auch, aber hier hast du teilweise, wo du wirklich merkst, ja, okay, das ist eine Native German Speakerin, die kann wirklich Deutsch. Und dann hast du Mark Strong, der spricht dir den Antagonisten.
Ja.
Und der kann perfektes Deutsch.
Echt?
Ja, aber das liegt auch daran, ich glaube, Mark Strong hat Eltern aus Österreich.
Ah, okay.
Muss man
das ist der DM, ne?
Was?
Ist das nicht der DM? Also Dungeon Master?
Nee, der nicht. Der Mark Strong ist der Schauspieler hier aus Kingsman.
Ah, der Typ, ja, stimmt.
Der 2 auf der Mine tritt. No, Spoiler.
Oh.
Das ist Mark Strong. Und ich glaube, der hat Eltern aus Österreich oder so. Müsste man mal googeln. Ja, aber ist ja auch wurscht. Der spielt auf jeden Fall den Schurken, und der Schurke gibt sich die ganze Zeit selbst so einen deutschen Akzent, und es passt perfekt, es ist wirklich gut. Er hat selbst den deutschen Akzent.
Schurken mit deutschen Akzenten sind da immer der Banger.
Ja, dieser ganze, das ist so ein Zirkel von bösen, also von bösen Hexern oder sowas. Und die sprechen halt alle anscheinend Deutsch. Aber auch die Eltern von unseren Protagonisten sind halt aus diesem Reich. Und da wird halt einfach Deutsch geredet. Es ist witzig. Also deswegen kann man den sich eigentlich nur auf Englisch geben. Weil dann kriegst du ja auch, wie gesagt, die Originalsprecher. Macht ja auch nur Sinn. Mercer, ich habe vergessen. Matthew Mercer, der spricht auch eine Rolle. Der spricht auch so einer von den Dunkelelfen, wird der sprechen.
Essek Telis. Ich weiß auch nicht.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Also
er ist der Dungeon Master. Du wolltest
genau,
ja wissen.
Ja, genau, der mit den langen Haaren.
Ja,
also. Habe ich keine Zeit für, genau wie bei Vox Machina. Die haben so viele Staffeln rausgepumpt. Ich habe die erste Staffel gesehen, aber danach ist mir einfach die Zeit ausgegangen. Und es sieht immer sehr witzig aus, aber ist bei mir in meinem Pile of Shame nicht ganz oben, deswegen. Aber ich kann verstehen, warum es Spaß macht. Ich bin ehrlich, ich würde wahrscheinlich lieber selber mit der Zeit eine Runde Dungeons & Dragons spielen. Aber an sich ganz cool. Also ich meine, Critical Role ist ja generell die bekannteste D&D. Also die haben ja auch mittlerweile so ein eigenes Regelwerk und so. Aber so die Pen and Paper Gruppe, würde ich mal sagen, ist schon cool, dass sie es mittlerweile zu einem Franchise geschafft haben.
Hilft dir da mit, wenn ich dir sage, dass der eine 100%ige Rotten Tomato Wertung hat? Momentan doch.
Ja, aber von Kritikern halt. Also welcher?
93%ig Popcornometer.
Auf wie viele Bewertungen?
Das ist keine gute Frage, sehe ich gerade nicht. Kann man nicht drauf.
Also ich glaube, dass der gut ist.
22 Kritikerwertungen.
Also ich glaube halt aber auch, dass andere Sachen auch gut sind, die noch davor kommen. Zum Beispiel, Hast du noch was?
Nee, ich bin durch. Ich habe theoretisch noch ein paar Sachen gesehen,
ja, aber da wollen wir nicht drüber reden. Das ist alles belanglos. Aber ich will jetzt, also was bei mir halt eher ansteht, ist Pluribus. Sagt dir.
Ach, gar die neue von
Vince Gilligan.
Gilligan. Also was ich da gehört habe, ist, das soll man sich nicht spoilern lassen. Und natürlich, das erste, was mir.
Ich weiß, was die Grundprämisse ist. Ich habe die Grundprämisse leider schon mitbekommen. Das war auch schwer, das nicht spoilern zu lassen, ohne.
Ja,
wirklich. Pluribus? Ja, da geht auch.
Guck dir mal Pluribus auf ihn zum. Du willst dich nur verarschen.
Ja. Und da spielt halt auch Wea Seahorn mit. Das ist auch die gleiche Schauspielerin, die ganz prominent bei Better Call Saul mitspielt. Und die ist fantastisch. Der steht an, genau wie die zweite Staffel von ich will mir jetzt Apple TV holen. Die zweite Staffel von Severance.
Ja, die ist ja schon draußen, ne?
Ja, die ist schon lange draußen, aber die habe ich halt auch seit. Ich habe keine Zeit. Und solche Sachen sind gerade noch vor The Mighty Nein.
Okay.
Cool. Gut, dass wir drüber geredet haben. Das war's auch von uns soweit. Muss ja nicht immer eine Mega-Folge sein, obwohl diese Folge auch schon fast wieder gleich eine Stunde geht. Wichtig ist, wir machen natürlich am Ende des Jahres wieder unsere Was sind unsere besten Filme des Jahres? Dann würde ich übrigens auch noch mal die Top 3 News-Zeilen rausholen. Da möchte ich heute noch gar nicht drüber reden, weil ich mir noch gar nicht so tiefe Gedanken gemacht habe. Aber ja, Netflix will Warner kaufen. Und da kommen auch immer wieder neue Sachen ans Ziel. Deswegen würde ich gerne darüber in der kommenden Folge sprechen, unseres Jahresrückblicks. Und dann gibt es natürlich auch wieder eine Jahresvorschau, wo wir mal einmal durchgehen und gucken, was kommt denn eigentlich im Jahr 2026 auf uns zu? Sind immer meine liebsten Folgen im Jahr, weil dann kann ich mich immer hochhypen schon. Wird super. Hast du noch ein paar letzte Worte, Johannes? Bevor ich meinen Abspann abspiele? Okay. Cool. Dann jetzt kommt hier der Abspann mit. Wenn ihr uns was Gutes machen wollt, genau wie die 100% Rotten Tomato Bewertung von The Mighty Nein, dann bewertet unseren Podcast doch auch mit 100%. Dann stoßen da mehr Leute drauf. Mehr Leute heißt ein größeres Publikum für unseren Podcast, mehr Sichtbarkeit und wir profitieren alle gemeinsam davon. Außerdem schaut doch gerne mal vorbei www.medienkneipe.de. Da findet ihr alle unsere bisherigen Folgen, könnt sogar kommentieren, findet alle Social Media Handles von uns. Und mehr gibt's da leider nicht bis jetzt. Aber ist ja schon mal was. Also gerne www.medienkneipe.de oder com, gehört uns beides. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, weil es wahrscheinlich die letzte Folge wird vor den Weihnachten. Ich wünsche euch ein fantastisches Weihnachtsfest mit euren Lieben. Wir hören uns dann zur Rückblickfolge 2025 wieder. Und bis dahin gebt eure Kino-Gutscheine fleißig aus. Und habt viel Spaß im Kino. Außer, ja, vielleicht guckt ihr ja so wie jeder Avatar, vielleicht guckt ihr auch mal was Originelleres. Alles klar, deswegen schöne Weihnachtszeit euch, bis dahin und tschüssi.
Tschüss.